In Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 4 und Kapitel 2, Vers 1 bis 4 steht: Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt aber, am Ende dieser Tage, hat er durch den Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erben aller Dinge bestimmt. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Er ist das leuchtende Abbild von Gottes Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er das ganze Universum. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich zur rechten Seite der höchsten Majestät gesetzt. Er steht um so viel höher als die Engel, wie der Name, den er erhalten hat, ihren Namen überragt. Darum müssen wir umso aufmerksamer auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn schon das durch Engel verkündete Wort verbindlich war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam die gerechte Vergeltung fand, wie sollten dann wir davonkommen, wenn wir das große Rettungswerk Gottes missachten? Es nahm seinen Anfang, als der Herr selbst es verkündet hat. Es wurde uns bestätigt von denen, die es gehört haben. Und auch Gott selbst beglaubigte es durch Zeichen, Wunder und verschiedene machtvolle Taten und dadurch, dass er nach seinem Willen Anteil am Heiligen Geist gibt.
Ja, erstmal noch liebe Grüße von Annika und meinen Kindern. Sam Leo hat ein bisschen verdutzt geguckt, Bad Schönbann, wer oder was ist das? Er kennt sich natürlich hier nicht aus und kann sich auch niemand erinnern. Ben Lee hat nur noch ganz, ganz schemenhaft Erinnerung. Aber ganz liebe Grüße und Sam Leo wünscht euch auch frohe Weihnachten. Annika wäre gern mit dabei gewesen, auch mit den Kindern, aber wir haben einfach gesagt, vom Aufwand her wegen zwei Tagen, das packen wir nicht. Und deswegen ganz, ganz liebe Grüße. Und bevor ich in die Predigt einsteige, spreche ich nochmal ein kurzes Gebet. Danke Gott, ich möchte dir danken für den Moment, dass ich hier sein kann. Danke für die reiche Erinnerung, die hochkommt, für das viele, viele Gute, was hier entstanden ist. Und möchte dir danken, dass wir jetzt über dich nachdenken können. Und ich möchte dich bitten, dass du die Predigt verwendest, um zu jedem so zu sprechen, wie es braucht. Und dass du das wirklich highlightest, was für jeden wichtig ist. Danke, dass du sprechen möchtest. Amen. Es gibt Situationen, da wünschen wir uns deutliche Worte. Zum Beispiel in Bezug auf das deutsche WM-Team, dass sie heute Abend richtig Gas geben und das mit dem Weiterkommen nicht verspielen. Viele hoffen, dass der Papst endlich mal ein deutliches Wort zu den Missbrauchsskandalen in der katholischen Kirche findet, dass es zu einer Aufdeckung kommt und zu einer Verurteilung. Andere sehnen sich nach einem deutlichen Wort in einer Beziehung, dass der andere oder die andere mir sagt, ich stelle mich hinter dich, ich bin für dich da oder auch ich liebe dich. Oder wir wünschen uns klare Worte, die mit scharfem Verstand gesprochen werden, die uns Orientierung geben, die uns irgendwie in eine Richtung weisen. Wir können nicht gut damit leben, wenn Dinge undurchsichtig sind, nebulös. Wir sehnen uns nach einem klaren Wort, dass wir wissen, wo wir dran sind, vielleicht bei einem Freund, bei einem Chef. In der Textlesung eben haben wir es gehört, es soll heute in der Predigt auch darum gehen, dass einer ein klares und ein deutliches Wort gesprochen hat und dass es sich lohnt, auf dieses Wort zu hören. Als Tatjana mir das Wunschthema für heute genannt hat, überrascht von Gott, deutlich gerecht, treu, da ist mir sofort dieser Text eingefallen. Weil ich glaube, dass er genau diese drei Begriffe auf überraschende Weise füllt. Vielleicht denkst du jetzt, okay, für mich klingt der Text jetzt beim ersten Lesen nicht wirklich überraschend, vielleicht sogar so ein bisschen nach Druck und Engstirnigkeit. Dann hoffe ich, dass du am Ende der Predigt überrascht bist, was da eigentlich dahinter steckt. Oder besser gesagt, was für ein einzigartiger Gott dahinter steckt. Lassen wir uns mal auf diesen alten Text ein, auf deutlich, auf gerecht, auf treu. Zu Beginn ein paar ganz kurze Infos zu diesem Hebräerbrief, aus dem diese beiden Abschnitte stammen. Wir wissen nicht genau, wer diesen Brief verfasst hat. Das ist für das Neue Testament eher ungewöhnlich. Meistens Paulus oder Petrus oder Johannes, da liegt man meistens ganz gut. Und auch die Adressaten werden in diesem Brief nicht genannt. Also er geht nicht an eine Kirche, zum Beispiel in Korinth, in Rom, in Ephesus, sondern es bleibt unbekannt. Viele Ausleger vermuten, dass es an Christen in Städte gerichtet ist, weil er einfach so ein paar Anspielungen in diese Richtung macht, aber wir können es nicht genau sagen. Ein Thema, was in diesem Brief aber immer wiederkehrt, ist die Frage, wenn es einen Gott gibt und dieser Gott gut sein soll, warum ist das Leben dann oft so schwer? Kompliziert, herausfordernd. Und die Antwort, die sich so im Laufe des Briefes entfaltet, ist, dass das Leben wie eine Reise zu verstehen ist. Von einer Unruhe hin zur Ruhe bei Gott. Von einem Fremdsein hin zur Nähe Gottes. Von einer Einsamkeit hin zur Stadt Gottes, wo viele sind, miteinander. Und der Verfasser will zeigen, wir kommen dann auf dieser Reise vorwärts, wenn wir uns Jesus und sein Handeln anschauen, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Dann bleiben wir sozusagen auf Kurs, wie es auch dann im zweiten Abschnitt in unserem Text heißt. Und ich denke, das macht diesen Brief zum einen für die von uns interessant, die Jesus kennenlernen wollen, die ihn irgendwie besser einordnen wollen, vielleicht auch noch ein bisschen skeptisch sind. Und zum anderen ist er aber auch total hilfreich für diejenigen von uns, die schon länger auf der Reise unterwegs sind und vielleicht Unterstützung brauchen und mal wieder eine neue Ermutigung brauchen. Dafür ist der Text, denke ich, ziemlich gut. Also richten wir mal unsere Aufmerksamkeit auf diesen Jesus und warum er derjenige sein soll oder derjenige sein kann, der diese Lebensreise bereichert und auf Kurs hält. Die erste und große Aussage dieses Textes ist, dass Gott mit uns Menschen auf besondere Weise kommuniziert hat. Nämlich, er hat deutlich gesprochen durch den Sohn. Früher anders, durch Propheten, durch Männer wie Abraham, Mose, Elia, Jesaja, all diese gottesfürchtigen Personen aus dem Alten Testament, aus der hebräischen Bibel. Jetzt aber durch den Sohn. Also Gott hat sich mitgeteilt, er hat gesprochen. Es war ihm ein Anliegen. Und inwiefern hat er durch den Sohn zu uns gesprochen? In Vers 3 lesen wir, er ist das leuchtende Abbild von Gottes Herrlichkeit, der Ausdruck seines Wesens. In anderen Worten, Jesus Christus hat nicht nur irgendwie neue Informationen über Gott gebracht oder etwas von Gott ausrichten lassen. Er ist nicht einfach so ein weiteres Puzzleteil, sondern in ihm begegnet uns tatsächlich der abstrakte und der verborgene und der schwer einzuschätzende Gott. In ihm hat Gott sein Innerstes, was ihn ausmacht, sichtbar gemacht. Das heißt, an Jesus Christus können wir sehen, wie Gott tickt. Was ihn ausmacht, was ihm wichtig ist und vor allem, wie er uns Menschen begegnen will. Jesus selbst sagt an einer Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist hier der große Punkt. Durch Jesus kommt ein ganz großes Stück Klarheit. Klarheit darüber, wer Gott ist, weil er sich in dem Sohn, in Jesus Christus, verständlich gemacht hat. Und das ist genau das, was Jens vorhin schon ausführlich dargestellt hat, was wir an Advent und Weihnachten feiern, dass Jesus der Menschgewordene, in die Welt gekommene Gott ist. Dass Gott eben nicht nur mal eine Mail geschickt hat oder irgendwie eine WhatsApp-Nachricht hinterlassen hat, sondern dass er in eine konkrete Kultur, in eine konkrete Zeit hineingekommen ist, sichtbar, anfassbar, greifbar, sogar hineingeboren wurde. Ja, das kleine Kind in der Krippe, der Unsichtbare und Ungreifbare, wird plötzlich von Maria gestillt und gewickelt. Ziemlich abgefahren. Das ist die erste große Überraschung, dass Gott sich so deutlich, so nahe und so verletzlich auch uns Menschen gezeigt hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass es keine bessere Vorstellung von Gott gibt. Keinen klareren, wichtigeren Ausdruck als Jesus Christus. In ihm finden wir alles, was wir über Gott wissen müssen. So ist Gott, Punkt. Wahrscheinlich sitzt jetzt der ein oder andere hier und denkt, boah, das ist mal eine ganz schön steile und irgendwie auch engständige Sichtweise. Ich meine, wenn wir uns mal die Leute um uns herum anschauen, in Bad Schönborn, aber auch in der ganzen Welt, da gibt es doch ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen, wie Gott ist und ob es ihn überhaupt gibt. Ich habe gedacht, wenn wir in diese Richtung denken, dann sind wir gar nicht so weit weg von den Leuten aus der Antike. an die dieser Brief gerichtet ist, weil die Städte damals waren nicht weniger pluralistisch und nicht weniger multireligiös als wir heute. Und deshalb haben schon damals Christen auf der einen Seite ja Neugier, Interesse, Wohlwollen geerntet, aber auf der anderen Seite auch ganz schön viel Ablehnung. Weil diese Position, dass Gott sich irgendwie in diesem Jesus auf unüberbietbare Weise gezeigt hätte, das war damals schon komplett verrückt. Abgefahren. Und dafür gab es dann teilweise heftigste Ablehnung. Und ich beobachte, dass heute das viele umgehen wollen. Vielleicht interessieren wir uns ganz grundsätzlich so für den Glauben, finden vielleicht auch manches, was wir so von Jesus hören, interessant. Da lohnt es sich mal drüber nachzudenken. Ist auch irgendwie ein bisschen inspirierend. Aber dann so eine schwierige Aussage, die sortieren wir dann irgendwie vielleicht doch gerne mal aus. Das Problem dabei ist jedoch, dass wir uns dann ganz schnell so unseren eigenen Glauben zusammenbauen, der uns vielleicht an einigen Stellen bestätigt, dem aber ganz viel von der Kraft und von der Herausforderung, die in Jesus Christus drinsteckt, die geht irgendwie ein Stück weit verloren. Der Autor unseres Textes wirbt in sehr eindrücklicher Weise dafür, dass das nicht wirklich hinhaut, weil wir uns damit letzten Endes selbst nicht förderlich sind und selbst nicht gut damit tun. Weil wir uns damit im Prinzip einen Glauben schaffen, der gerade mal so viel Potenzial hat, wie es unsere eigene Vorstellung, unsere eigene Logik und unser westlich geprägtes Wertesystem zulassen. Der hat nicht mehr Kraft als wir selbst. Er kann uns nicht über uns selber hinausbringen. Der Autor lädt uns ein, über diese Sicht wirklich nachzudenken, dass Christus Gott selbst ist. Das Wort Gottes, das wir alle unbedingt hören müssen, weil es uns so gut tut. Ja, wir kommen an ihm und an seinem Handeln nicht vorbei, sagt er. Und genau darin liegt dann auch die Dynamik, dass ich im Leben etwas ändern kann, dass es mein Leben bereichern kann. Wenn Jesus Christus das beste und alles überragende Wort ist, dann können wir eigentlich auch nicht anders, als über ihn nachzudenken und über ihn zu reden, wenn wir über Gott irgendwelche Aussagen treffen wollen. Das ist ein Grund, warum ich übrigens eine Predigt ohne Christus irgendwie keine Predigt finde. Wir sollten mit Christus beten, mit ihm leben, ihm vertrauen und auch seinem Weg folgen. Wir sollten sozusagen Christus atmen. Klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber wir sollten Christus atmen. Alles andere wäre ziemlich verrückt und auch ziemlich vermessener Versuch, Gott zu verstehen oder das Leben zu verstehen. Und ich habe gedacht, die Welt fühlt sich oft, ich sag mal, gottlos an. Gott scheint so weit weg, wenn es ihn denn überhaupt gibt. Vielleicht liegt es gerade daran, dass wir in unserer Welt und auch in unserem eigenen Leben Christus oft so aus der Mitte verlieren. Ihn manchmal selber verdrängen und ihn manchmal aber auch einfach aus unserer Mitte verlieren. Deshalb, wenn du dich fragst, wo Gott ist, ob es ihn wirklich gibt, suche Christus. Komm zu ihm in deinen Gedanken, im Gebet und versuche ihn zu verstehen. Und wenn du ihn nicht verstehst, ich verstehe ihn oft nicht so, habe da auch meine Schwierigkeiten, dann setz dich mit anderen zusammen. Setz dich mit diesem Mann aus Nazareth zusammen, der auf der einen Seite so menschlich ist und auf der anderen Seite so der Besondere, der Andere, der Göttliche. Ich habe gedacht, ich hoffe, dass die Gemeinde hier weiterhin ein Ort ist und weiterhin ein Ort bleibt, wo genau dafür Platz ist, sich um diesen Christus zu drehen und sich immer wieder auf ihn einzulassen. Dafür seid ihr hoffentlich weiterhin hier. Weil Jesus ist derjenige, der jede Facette deines Lebens bereichern und aufwerten will. Der jede wertvolle Stunde mit dir feiern will. Der jeden Moment der Trauer mit dir teilen will und mit weinen will. Der dir Hoffnung und Mut geben will. Der dir Schuld abnehmen und dein Inneres heilen will. Der in dir das Vertrauen in Gottes Kraft wachsen lassen will und mit dir Menschen um dich herum lieben will. Woher nehme ich das? Aus den Berichten über sein Leben in dieser Welt. Das ist das, was ihn ausgemacht hat und was er sich auch heute für dich und für mich wünscht. Gott hat deutlich gesprochen durch den Sohn. Gehen wir weiter. Gerecht. In Vers 3 lesen wir davon, dass Jesus das Abbild von Gottes Herrlichkeit ist. Wenn wir das heute so hören, dann haben wir wahrscheinlich schon so Verständnisschwierigkeiten mit diesem Begriff herrlich. Das ist kein alltäglicher Begriff. Vielleicht noch das Adjektiv herrlich, ja, was ein herrlicher Tag, ja, wenn die Sonne irgendwie geschienen hat, wir haben was besonders Außergewöhnliches erlebt, dann sagen wir, oh, herrlicher Tag, grandioser Tag, mega. Ja, meine Kinder würden rufen. Keine Ahnung, ob das hier auch schon angekommen ist bei den Jugendlichen, ja? Können wir kurz üben bei 3, 1, 2, 3. Ah, nicht schlecht, okay. Das ist herrlich, ja, Ausdruck der Begeisterung, des Jubels, weil irgendetwas außergewöhnlich, besonders ist. Zurück zum Hebräerbrief. Der Autor greift hier mit diesem Ausdruck Herrlichkeit Gottes einen festen Begriff oder man könnte sagen ein Konzept aus dem Alten Testament auf. Bei diesem Ereignis, das sehr zentral und bis heute für das Judentum auch identitätsstiftend ist, nämlich der Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in Ägypten, da gab es auch diesen Begriff der Herrlichkeit Gottes. Und zwar wird da beschrieben, dass eine Feuersäule in der Nacht und eine Wolkensäule bei Tag das Volk bei der Wüstenwanderung begleitet hat. Es war auch die Herrlichkeit Gottes, die die Armee der Ägypter verwirrt und ausgebremst hat, sodass das Volk nicht zurück in die Unterdrückung musste. Später werden am Berg Sinai die 10 Gebote gegeben. Auch das ein wesentlicher Schritt in der Identitätsbildung. Und auch dort wird gesagt, dass die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke auf diesem Berg war und von Donner begleitet. Noch etwas später kam diese Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke in das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, später in den Tempel, Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Und es war immer klar, da wo die Herrlichkeit Gottes ist, ganz nah dran, da kann der Mensch irgendwie nicht so richtig sein. Die Herrlichkeit Gottes in Form einer Wolke macht zum einen deutlich, Gott ist da, irgendwie sichtbar, irgendwie wahrnehmbar. Auf der anderen Seite bleibt Gott aber auch irgendwie der Verborgene, der nicht so Greifbare. Er ist der Erhabene, der Außergewöhnliche, der ganz andere, eben der Göttliche. Und was steht jetzt dieser Herrlichkeit Gottes gegenüber? Ich sag's mal so, der gewöhnliche, durchwachsene, einzelne Mensch. Oder aber auch das durchwachsene, in sich oft widersprüchliche Volk. Ein Volk, das sich gerne auch mal bockig diesem Gott gegenüber verhält. Das Gott nicht dankend in seiner Mitte behielt, sondern immer wieder Ausschau gehalten hat nach Alternativen und dann auch die Alternativen wahrgenommen hat. Unser Autor des Hebräerbriefs spricht im ersten Abschnitt von Sünden, die gereinigt wurden, und im zweiten Abschnitt von Übertretung und Ungehorsam und von einer darauffolgenden gerechten Vergeltung. Wenn wir das jetzt so lesen, dann ist bei dem einen oder anderen der nächste Moment, wo vielleicht so ganz viele Klischees im Kopf aufpoppen. Wo man denkt, oh nee, jetzt wird es wieder kleinlich und gesetzlich und es wird Druck ausgeübt und Leute gefügig gemacht. Der gerechte Gott, der die armen Sünder und Gesetzesübertreter bestraft. Wenn wir in diese Richtung denken, übersehen wir einen ganz, ganz wichtigen Punkt, nämlich dass Gottes Gerechtigkeit im Alten Testament in allererster Linie ein Beziehungswort war. Gottes Gerechtigkeit ist nicht Ausdruck davon, dass Gott besonders regelaffin oder irgendwie ein Prinzipienreiter wäre. So nach dem Motto, Hauptsache irgendwelche Regeln und Hauptsache irgendwelche Regeln, die eingehalten werden. Sondern die Gerechtigkeit Gottes hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Und bei Gottes Gerechtigkeit geht es jetzt auch nicht nur um ein bisschen Fairness, sondern darum, dass Gott das schenken und ermöglichen will, was für uns angemessen ist. Und zwar für uns alle. Nicht nur für einen Einzelnen, sondern für uns alle. Was für uns alle zusammen für ein gelingendes, für ein heilsames, für ein aufrechtes, für ein lebendiges Miteinander gebraucht wird. Darum geht es bei der Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, Gerechtigkeit ist immer auch ein Begriff des Sozialen und der Gemeinschaft. Gerechtigkeit bedeutet, so miteinander leben zu können, dass wir uns gegenseitig Freude und Lebendigkeit schenken. Nicht Tod, nicht Zerstörung. Ja, dass ein fröhliches Miteinander gelingt, das ist das, was die Vision der Gerechtigkeit Gottes ausmacht. Und es ist auch die Gerechtigkeit Gottes, die die Ausgestoßenen und die Benachteiligten und die Ausgebeuteten wieder zurück an den Tisch bringt, zurück in die Gemeinschaft holt. Gottes Gerechtigkeit hat besonders die Schwachen im Blick, die Witwen, die Waisen, die Fremden, diejenigen, die sich selbst nicht helfen können, die verzweifelt sind. Ja, weil die Starken sie unterdrücken, diskriminieren oder auf ihren Kosten leben. Und dass es bei der Gerechtigkeit Gottes um Beziehung geht, das lässt sich auch an den 10 Geboten erkennen, die der Autor vor Augen hat, wenn er hier von dem Wort spricht, das durch Engel verkündet wurde. Ja, es geht bei den 10 Geboten um die Beziehung des Volkes untereinander, um die Beziehung des Volkes zu ihrem Gott, der sie gerade befreit hat. Und es geht auch ein Stück weit um die Beziehung zu einem selbst. Ja, wenn es heißt, du sollst 6 Tage arbeiten und dann auch mal einen Tag nichts machen. Ich glaube, das brauchen wir heute mal. Es wird uns heute, glaube ich, mal gut tun, wenn wir 6 Tage arbeiten und nicht 7. Oder du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Da geht es um die Beziehung zu meinem Nächsten. Dass ich das Leben des anderen genauso als Geschenk Gottes annehme, wie mein eigenes Leben. Dass ich meinem Nächsten und sein Eigentum, dass ich das achte und dass ich auch Grenzen wahre, dass ich nicht übergriffig werde. Wenn Kinder ihre Eltern ehren sollen, übrigens Jugendliche, entspannt euch, das ist überhaupt nicht an euch gerichtet, sondern an erwachsene Menschen, da ging es um die Altersversorgung. Altersversorgung in einer Zeit, wo es keine Seniorenzentren und auch kein Rentensystem gab. Da war es wichtig, dass man in der familiären Gemeinschaft gut aufgehoben war. Wenn es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, ist diese so vertrauensvolle Beziehung zwischen Mann und Frau im Blick. Du sollst diese wertvolle und intime Beziehung nicht aufgrund vielleicht kurzfristiger Bedürfnisse einfach mal so aufs Spiel setzen. Also ihr merkt schon, es geht ganz klar um die vielfältigen Beziehungen, in denen wir alle stehen. Und Gott kämpft darum, dass wir nicht nur uns selbst sehen. Dass wir nicht nur uns selbst sehen, sondern Gott möchte, dass wir alle Raum zur Entfaltung und zum Leben haben. Dass wir alle aufblühen können. Es geht darum, dass wir einander Freiheit und Freude ermöglichen. In anderen Worten, da wo wir diese guten Gebote ignorieren, da entsteht nicht Freiheit und Glück, sondern Tod und zerstörte Beziehungen. Das ist das, warum Gottes Gerechtigkeit so wichtig ist. Weil es Freiheit ermöglicht, Leben ermöglicht, Freude und Party ermöglicht. Und ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar, dass Gott hier so deutlich ist und es nicht gut heißt, wenn Menschen auf Kosten anderer leben. Ich bin sehr froh, dass er klare Worte findet, wenn Menschen einander die Luft zum Atmen nehmen. Zum Beispiel auch durch eine Prinzipientreue, die nicht den anderen im Blick hat, sondern nur einen selbst. Das ist leider oft in Gemeinde auch ein Thema. Gott wird sehr, sehr leidenschaftlich überall da, wo Würde, wo Freiheit und wo Miteinander mit Füßen getreten wird. Und auch in der Beziehung zu ihm. Miroslav Volf, Professor in Yale, hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Wenn die Wahrheit über die Welt nie ausgesprochen wird, dann bleibt sie für immer verkehrt und das Leid der Opfer wird für immer zum Himmel schreien. So zu tun, als gäbe es keine Sünde, wenn es sie in der Realität doch gibt, bedeutet so zu leben, als sei die Welt schon erlöst, obwohl sie es lange nicht ist. Ein Gott, der sich angesichts des Unrechts in der Welt nicht empört, ist ein Komplize der Ungerechtigkeit, Täuschung und Gewalt. Es kann keine Heilung geben für die Welt, es sei denn, die Wahrheit über die Welt wird gesagt und Gerechtigkeit wird eingesetzt. Ich finde es ein beeindruckendes Zitat. Und ich glaube, es lohnt sich da mal drüber nachzudenken, das für sich persönlich, aber auch hier für Gemeinde mal durchzuspielen. Geben wir Raum zu fröhlichem Leben. Feier dir gemeinsam weiterhin. Das war so etwas, was ich hier gelernt habe, zu feiern. Tut ihr das? Habt ihr einen Fokus auf Beziehungen, die gelingen und in denen die Sehnsucht nach Gott verstärkt und gesucht wird? Dürfen sich Menschen in ihrem eigenen Tempo entwickeln? Ohne dass jeder immer gleich dasteht und sagt, jetzt musst du aber hier und da. Darf Verletzung oder Versagen benannt und aufgearbeitet werden? Ich finde es schön, dass ihr eine Reihe macht, die vom Seelsorgeteam vorbereitet wird. Weil ich glaube, wir alle haben Verletzungen in uns drin und es ist gut, wenn die auch mal ausgesprochen und nicht verurteilt werden, sondern aufgearbeitet. Und haben wir Menschen um uns herum im Blick, die einen Vorgeschmack auf Gottes Liebe dringend brauchen? In Bad Schönborn, in den Orten, in denen ihr lebt. Gibt es da Menschen, die einen Vorgeschmack auf Gottes Liebe brauchen? Du kannst ihnen vielleicht ein Stück von diesem Vorgeschmack geben. In Jesaja 32, 17 heißt es, die Wirkung der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit sind Ruhe und Sicherheit für immer. Ist es nicht das, wonach wir uns alle sehen, jetzt auch in der Ukraine? Vielleicht auch in Afrika, wo viele an Hunger leiden? Vielleicht klingt das jetzt für dich deutlich besser, ganz gut, aber du erlebst und siehst, dass das irgendwie doch auch wieder ein bisschen wenig Realität in unserer Welt bisher ist. Und dass dir auch selbst oft so die Kraft und die Perspektive fehlt, um in diese Richtung zu leben und zu streben. Kommen wir deshalb noch zum letzten, zum Begriff Treu. Die Treue Gottes ist die Schwester der Gnade Gottes. Oder man könnte in Anlehnung jetzt an den Text aus Jesaja sagen, die Wirkung der Gnade wird Treue sein. Was meine ich damit? Kommen wir nochmal zu diesen sperrigen Versen im zweiten Abschnitt. Der Verfasser schreibt, denn wenn schon das durch Engel verkündete Wort verbindlich war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam die gerechte Vergeltung fand, wie sollten dann wir davon kommen, wenn wir das große Rettungswerk Gottes missachten? Erster Gedanke wieder, klingt einschüchternd, klingt irgendwie angstmachend, aber ich glaube, dahinter steckt was Wunderschönes. Um zu beschreiben, wer Jesus ist und was er getan hat, bringt der Verfasser hier wieder eine Gegenüberstellung. Er sagt, das Gesetz war wertvoll und nicht ohne Konsequenzen. Ja, in anderen Worten, Gottes Gerechtigkeit hat sich immer wieder durchgesetzt, entstand eine Beziehungsschuld, wurde beglichen. Gott hat den Schwachen zum Recht verholfen und sie auch den Unterdrückern und egoistischen Leitern entgegengestellt. Und wenn das schon wertvoll war und gut war, wie viel mehr wird das haben, was Jesus mit sich bringt? Dieser besondere Gott. Und das ist hier dann in unserem Text wiedergegeben, diesem Begriff, das große Rettungswerk Gottes. Jesus war nicht nur ein weiterer Prophet, der gesagt hat, wie gutes Leben gelingen kann. Halte dich an A, B, C, dann wird alles gut. Sondern Jesus war als Sohn Gottes gekommen, um mit sich gutes Leben zu bringen. In der Verbindung mit ihm das Leben reich zu machen. Und das ist auch die Besonderheit des christlichen Glaubens im Gegensatz zu allen anderen Religionen und auch im Gegensatz zu einem säkularen Glauben. Es ist nämlich das Prinzip der Gnade. Es ist das Prinzip des Beschenktwerdens. Vielleicht denkst du jetzt, puh, Gnade, Rettungswerk, Beschenktwerden, das brauche ich eigentlich gar nicht so. Ich stehe doch gut da. Wovor soll ich überhaupt gerettet werden? Worin soll dieses Geschenk bestehen? Ich will es mal heute so ausdrücken. Ich glaube, es gibt ganz viele Weisen, darüber zu sprechen. Ich beobachte, dass wir Menschen des 21. Jahrhunderts fast ununterbrochen damit beschäftigt sind, uns selbst oder das gute Leben für uns zu retten. Wir sind ständig bemüht, fast schon getrieben, unser Leben irgendwie vor einer Bedeutungslosigkeit zu bewahren. Wenn wir in den sozialen Medien unterwegs sind, dann wird uns permanent vor Augen gemalt, wie gutes Leben aussieht. Bei Xing oder LinkedIn präsentieren wir unsere Fähigkeiten und unsere berufliche Karriere, in die wir oft unverhältnismäßig viel Zeit und Kraft investieren. Und wir nehmen natürlich auch die von anderen wahr. Bei Instagram und TikTok landen unsere Bilder und Videos der neuesten Anschaffungen, der letzten Partys, unserer ausgefallenen Reisen. Wir zeigen unser strahlendes Leben in der Hoffnung, dafür irgendwie Anerkennung, Aufmerksamkeit zu bekommen, in Form von Likes, von Gesprächen, von Kontakten. Und wenn wir daran vielleicht nicht so unterwegs sind, dann geben uns andere schon auch zu erkennen, dass wir irgendwie langweilig und grau und vielleicht allenfalls durchschnittlich sind. Ich glaube, die sozialen Medien haben da was ganz stark verstärkt, diese Sehnsucht nach Bedeutung, diese Sehnsucht, nicht irgendwie hinterherzuhinken. Als Eltern versuchen wir, das Leben unserer Kinder zu retten oder vielleicht doch unser eigenes Leben auch oft, unsere Bedeutung, indem wir immer gute Mamas und Papas sind, müssen dann aber feststellen, dass es verdammt schwierig ist, es durchzuhalten. Wir versuchen, Beziehungen und Partner zu retten, damit wir am Ende nicht einsam und verzweifelt dastehen, stürzen uns dabei in mancherlei Beziehungen oder halten auch an Beziehungen fest, die uns überhaupt nicht gut tun. Wenn wir etwas religiöser sind, versuchen wir, die Gemeinde zu retten oder den eigenen Glauben zu retten, werden dabei aber häufig verkrampft, überfordern uns selber, überfordern auch andere. Oder vielleicht versuchen wir auch andere zu retten, weil wir genug von Egoismus und von Selbstverliebtheit haben. Dann rutschen wir aber schnell da hinein, dass wir uns irgendwie aufopfern und dann leider feststellen müssen, dass der Versuch, die Welt zu retten, doch irgendwie eine Nummer zu groß für uns ist. Es gelingt uns nicht. Vielleicht mal hier und da, aber dann wartet schon das Nächste, was uns irgendwie aussaugt. Wir versuchen unser Selbstbild, unsere Zukunft, unsere Kultur, unser Land und noch so viel mehr irgendwie zu retten. Und wehe, irgendjemand stellt die Version von unserem Selbst oder von unserer Version des guten Lebens in Frage. Oder wehe, irgendein Baustein gerät außer Kontrolle, dann entsteht Stress und noch mehr Aktionismus und vielleicht sogar Panik. Das Problem bei all diesen Rettungsversuchen ist, dass letztlich alles von uns selbst abhängt. Es hängt alles von uns selbst ab. Es gibt darin keine Gnade. Wenn du nicht mehr kannst, wenn du nicht gut genug bist, wenn du etwas nicht schaffst, dann bist du gewissermaßen verloren. Und manche spüren das so weit, dass sie in eine tiefe Depression auffallen, weil sie sich so verloren fühlen, so fehl am Platz, so unfähig, diesen ganzen Rettungsversuchen des Lebens hinterherzuhetzen. Dann stehst du allein mit dir selbst da. Und das ist einer der Gründe, warum wir bei diesem Selbstrettungsmodus oft Wege gehen, die uns und anderen nicht gut tun, weil es gar nicht anders geht. Und deshalb schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, dass wir eben nicht gut davonkommen, wenn wir die Gnade Christi, das große Rettungswerk, missachten. Wer diese Gnade ablehnt, der lädt nicht die Ungnade Gottes auf sich, sondern die Ungnade des Lebens, die Ungnade der Erwartungen von Gesellschaften, die Ungnade auch des eigenen Herzens. Wenn er dein Herz selber sagt, du hast es wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Du lädst ja die Ungnade des Lebens auf dich. Und die neutestamentlichen Autoren sind sich einig, dass mit Jesus Christus die Gnade Gottes erschienen ist, die heilsam ist für alle Menschen. Zitat aus Titus. Denn in Jesus kommt mir ein Gott entgegen, der mich aus diesem Selbstrettungsprogramm, das zum Scheitern verurteilt ist, herausholt, indem er mich rettet, indem er Gnade in mein Leben reinspricht, mit seiner Gnade begegnet. Da ist einer, der mir Bedeutung gibt, der mich sieht, ich finde es eine wunderschöne Jahreslosung, der mich sieht, der sogar extra für mich kommt. Einer, der mich nicht mit Erwartungen überschüttet und mich nur dann mag, wenn ich sie auch alle genauestens erfülle. Nein, da ist ein Gott, der mich so sehr liebt, dass er als kleines Baby in diese Welt kommt. Ja, ein normaler Mensch wird, wie du und ich, menschliche Sprache erlernt, die Pubertät durchlebt. Was für eine Herausforderung. Später als Bauhandwerker schuftet. Der samstags in die Synagoge geht und dann aber nicht nur vom Reich Gottes spricht, sondern Menschen einen Vorgeschmack davon gibt. Der sich Menschen unermüdlich zuwendet, sie integriert, sie heilt, vor Lebensbedrohung bewahrt, ihnen vergibt, Gutes über sie ausspricht. Und der auch Ungerechtigkeit und herzlose Frömmigkeit ganz klar hinterfragt. In Jesus sehen wir einen Gott, der sehr, sehr nahe kommt. Der sogar den Menschen so nahe kommt, dass er aufgrund ihrer Ungerechtigkeit und ihrem Machtstreben und ihrer Überzeugung, dass sie sich selbst retten können, unter die Räder kommt und am Ende wie einer ohne Herrlichkeit dasteht, gekreuzigt an zwei Holzbalken. Die Herrlichkeit Gottes, der wir alle Menschen gleicherweise gegenüberstehen, nimmt unsere menschliche Ungerechtigkeit, unsere mangelnde Herrlichkeit in sich auf um uns seine Herrlichkeit, seine Schönheit, seine Liebe, seine Nähe zu schenken. Einfach so. Wow. Wenn ich das so sage, bewegt mich das auch heute noch, obwohl ich schon so oft gepredigt habe. Persönlicher ausgedrückt, da ist einer, der sein Leben für dich gibt, damit du aufwachst und neu lebst. Damit du verstehst, dass diese endlose Suche nach Bedeutung und gutem, vorzeigbaren Leben in ihm ein großes Stück, ein ganzes Stück zur Ruhe kommen kann. Es ist seine Gnade, die wir in unserem Leben brauchen. Und deshalb dann auch diese so klare Aufforderung in Vers 1. Darum müssen wir umso aufmerksamer auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Das ist keine Drohung, sondern es ist eine Einladung, aufmerksam zu sein. Und ich wünsche dir persönlich, aber auch euch als Gemeinde, dass ihr aufmerksame Menschen seid. Aufmerksam achtend auf Jesus Christus, in dem Gott zu uns deutlich gesprochen hat und in dem wir Gottes Gerechtigkeit und Treue erkennen können. Gott segne uns dabei. Amen.